ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Was, wenn man trauert, aber niemand ist gestorben?
Du hast irgendwie ein Szenario aufgebaut, wie wären wohl unsere gemeinsamen Kinder? Und diese Version stirbt dann sozusagen.
Was, wenn man trauert darum, dass das eigene Leben anders hätte verlaufen sollen, weil ein Diktator dein Heimatland regiert?
Ein Diktator kann 15 Jahre von deinem Leben nehmen. Kein geheiratet, kein Kinder, ich habe nichts gemacht in dieser Zeit.
Was, wenn man trauert, dass man das eigene Leben hinter sich lassen und flüchten musste?
Dieses Schuldgefühl. Ich bin jetzt in Sicherheit hier in Berlin und andere Kollegen und andere Freunde von mir sind im Gefängnis immer noch. Das war wirklich schwer. Viele Leute hier und hier und hier, hier sterben Leute hier. Das war unglaublich. Wie kannst du das beschreiben? Wie kann die Leute verstehen? Wie kann die Leute glauben auch?
Und es ist unsichtbar. Niemand sieht dir das an, dass du darunter leidest.
Das waren Luisa Schall und Hassan C. Al-Nun, die wir später noch besser kennenlernen. Trauer hat in den meisten westlich geprägten Gesellschaften eine relativ klare Bedeutung. Man trauert, wenn jemand gestorben ist. Nun wächst in den vergangenen Jahren in verschiedenen Wissenschaften, der Philosophie, Soziologie und Psychologie, das Verständnis heran, dass es im Leben öfter zu Trauererfahrungen kommt als nur bei Todesfällen. Eine, die das vorantreibt, ist Darcy Harris.
Ich habe ursprünglich eine Ausbildung als Pflegekraft absolviert, aber als ich nach Kanada gezogen bin, habe ich festgestellt, dass mich die psychosoziale Betreuung von Patientinnen und Patienten viel mehr interessierte.
Darcy Harris ist Krankenpflegerin und promovierte Psychologin. Sie lebt in London in Kanada und lehrt dort auch. Sie hat den Sammelband Non-Death, Loss and Grief herausgegeben, also Verlust und Trauer ohne Todesfall und den Begriff der unsichtbaren Trauer mitgeprägt. Als psychologische Beraterin für kranke Menschen und deren Umfeld fiel Darcy Harris etwas immer deutlicher auf.
Dass die Menschen tatsächlich um alle möglichen Verluste trauerten, um den Verlust von Beziehungen, nicht nur um das Ende einer Ehe durch Scheidung, sondern auch um Entfremdungen, um Beziehungen, Freundschaften, die irgendwie zerbrochen waren oder sich abgeschwächt hatten, weil die Menschen wegzogen.
Die Forscherin für soziale Arbeit, die US-Amerikanerin Carla Sofaca, hat eine Liste entwickelt, die derartige Verluste clustert. Fast jeder wird davon schon mal etwas erlebt haben.
Verlust ohne Tod.
Kontaktabbruch der Kinder. Verlust seiner Therapeutin.
Trennung von seinem Partner. Scheidung der Eltern.
Verlust einer Ärztin des Vertrauens.
Unfruchtbarkeit.
Abbruch von Freundschaft.
Abstrakte Verluste.
Verlust von Sicherheit.
Verlust von Sexualität.
Verlust von körperlicher und psychischer Gesundheit.
Verlust seines Zuhauses.
Freiheitsverlust. Verlust seines Besitzes durch Umweltkatastrophen.
Missbrauchserfahrungen.
Darcy Harris ist überzeugt, Verlusterfahrungen jeglicher Art als Teil des Lebens zu sehen, kann Betroffenen helfen, damit umzugehen. Außerdem helfe es, wenn man Verlust in der psychologischen Forschung mitdenkt. So kann man Therapiemöglichkeiten entwickeln. Wir lebten in traueraversen Gesellschaften, so Darcy Harris. Gesellschaften also, die mit trauernden Menschen, aber auch mit Trauer und Verlust grundsätzlich schlecht umgehen könnten.
Ich glaube, es gibt einen qualitativen Unterschied in der Trauer um Verluste, bei denen niemand gestorben ist, versus der Trauer um einen Verstorbenen.
Darcy Harris geht es nicht darum, Trauer miteinander zu vergleichen. Ihr geht es darum, Verlust als zentrale menschliche Erfahrung besser wissenschaftlich zu verstehen. Sie führt systematisierte Interviews. Zum Beispiel auch mit Menschen mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Darcy Harris merkt, obwohl niemand gestorben ist, trauern die Betroffenen.
Das hat mich in Frage stellen lassen, wie wir Trauer sehen. Und ich dachte mir, was ist hier gestorben? Und für viele von ihnen war es nicht der Tod des Babys, sondern die Trauer kam schon lange davor. Es war der Tod ihrer Hoffnungen und der Tod ihrer Träume.
Was Trauer um einen unerfüllten Kinderwunsch bedeuten kann, weiß Luisa Schall. Sie hat eine psychologische Beratungspraxis in Berlin gegründet, die sich auf sogenannte kinderlose Eltern, also Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, und auch auf Eltern von Sternenkindern spezialisiert, deren Kinder vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind.
Dieser Schwerpunkt hat sich bei mir durch eigene Betroffenheit herausgebildet, als ich selber vor jetzt mittlerweile fast 5 Jahren mein Kind verloren habe, mein erstes. Am Ende der Schwangerschaft war das einfach eine unfassbar niederschmetternde Erfahrung. Es war schlimm, also es war einfach erschütternd und lebensverändernd.
Es war Sommer, der Geburtstermin noch weit weg. Als Luisa Schall ihr Kind im Bauch nicht mehr spürt, fährt sie ins Krankenhaus. Notkaiserschnitt. Und als sie aufwacht, ist ihr Baby tot.
Ich habe dann mal die Hände auf den Bauch gelegt und gedacht, es kann nicht sein, dass da jetzt niemand mehr drin ist. Eigentlich einfach nur Horror. Also man kann das gar nicht schöner beschreiben. Ich glaube, die meisten Sterneneltern werden mir zustimmen, das ist der schlimmste Tag im Leben.
Luisa Schall hat den Tod ihres Kindes Lulio erlebt. Die Trauer um ihn, um ihr Leben als Mutter von Lulio. Sie sagt, auch wenn Lulio gestorben ist, blieb die Trauer oft unsichtbar. Niemand hatte Luisa Schall als Mutter erlebt, Lulio hatte noch keine Freunde. Das Umfeld vergesse schnell, dass es passiert sei. Aus ihrer Praxis mit ungewollt kinderlosen Menschen weiß sie, die Trauerwellen können sehr heftig sein, selbst wenn nie eine Schwangerschaft vorlag oder die künstliche Befruchtung fehlgeschlagen ist.
Ja, für viele Kinderwunschpaare ist es ein Riesenteil der Identität.
Jahrelang stecken Menschen ihre Zeit, ihr Geld, ihre Hoffnungen ins Kinderkriegen. Fruchtbarkeitsbehandlungen, Klinikaufenthalte, das Leben nach dem weiblichen Zyklus. Oft belastet der Prozess die Partnerschaft.
Du hast irgendwie ein Szenario aufgebaut, wie wärst du als Elternteil, hast Vorstellungen davon, wie wären wohl unsere gemeinsamen Kinder, was erben die von einem, welche Eigenschaften, welches Aussehen. Und diese Version stirbt dann sozusagen. Also es ist eben kein physischer Tod von jemandem, aber es ist sozusagen der Tod einer Realität, die du gehabt hättest oder die du dir gewünscht hast. Und damit auch ein Teil deiner Identität.
Menschen bauen sich Annahmen darüber auf, wie die Welt und die Zukunft aussehen könnten. Die Psychologin Ronnie Janoff Bullman hat 1992 dazu das Modell der Shattered Assumptive World entworfen. Gemeint ist, dass das Weltbild, das wir uns beim Heranwachsen aufbauen, zusammenbricht. Darcy Harris.
Und diese Annahmen darüber, wie das Leben aussehen sollte, helfen uns dabei zu funktionieren und das Leben voraussehbar zu machen. Und das muss jetzt neu sortiert werden. Das ist der Trauerprozess. Er hilft, neuen Sinn zu finden, seine Annahmen in das neue Leben zu integrieren, sodass wir weitermachen können.
Trauer ist der natürliche Veränderungsprozess, in dem Grundannahmen neu sortiert werden können. Das Sortieren braucht Zeit und kann auch Gefühle hervorrufen, die Menschen oft unterdrücken, zum Beispiel Neid und Eifersucht auf andere. Beraterin Luisa Schall wünscht sich damit einen offeneren Umgang.
Weil das so oft hier Thema ist in der Praxis und auch in der Trauergruppe, die ich leite, weil es tut einfach weh, wenn du siehst, dass jemand anderes gerade ein frisches Kind bekommen hat sozusagen und du bist jemand, der noch nicht mal an den Punkt gekommen ist, schwanger zu sein. Und du wünschst dir das so sehr. Und das dann zu sehen und gleichzeitig natürlich dich für die andere Person zu freuen, aber einfach diesen Schmerz zu spüren, dass man es selber nicht hat. Also es wird einem so vorgeführt, ohne dass die Person es dir vorführt.
Kinderlosigkeit trifft viele Menschen. Laut Bundesfamilienministerium ist jedes 10. Paar zwischen Mitte 20 und 59 Jahren ungewollt kinderlos.
Die Leute versuchen immer zu sagen, ich bin ja nicht neidisch. Und dann denke ich, aber natürlich darfst du neidisch sein. Neid bedeutet ja nicht, dass du das Kind deiner Freundin haben willst und es ihr wegnehmen willst. Das bedeutet doch in dem Moment einfach nur, dass du es auch unbedingt möchtest, für dich selber, dein eigenes Kind.
Forscherinnen wie Darcy Harris haben qualitative Studien darüber gemacht, welchen Einfluss das Umfeld auf Trauernde hat. Das Ergebnis? Wenn das Umfeld die unsichtbare Trauer nicht sieht und nicht anerkennt, leiden Betroffene meist mehr. Dieses Phänomen trägt auch einen Namen, sozial oder gesellschaftlich nicht anerkannte Trauer, die als nicht trauerwürdig angesehen wird. Darcy Harris.
Und durch die Entrechtung unserer Trauer haben wir das Gefühl, dass sich die Menschen von uns zurückziehen. Wir haben das Gefühl, dass die Menschen uns nicht wirklich zuhören, dass die Menschen uns beurteilen oder sich eine Meinung über etwas bilden, das für uns sehr persönlich ist. Und das isoliert uns und fügt allem noch eine weitere Ebene des Schmerzes hinzu.
Darcy Harris rät Angehörigen und Freunden, nehmt den Druck raus. Bewertet den Schmerz nicht, auch wenn er einem selbst vielleicht übertrieben oder unangemessen vorkommt.
Ich höre dir zu und werde dich nicht moralisch verurteilen. Und ich werde danach nichts erwarten. Es liegt ganz bei dir, ob du das Hilfsangebot annehmen willst oder nicht.
Außerdem können Selbsthilfegruppen und Therapie helfen. Manchmal paart sich unsichtbare Trauer mit Traumata und psychischen Krankheiten. Dann braucht man professionelle Hilfe. Eine weitere Gruppe, die von derartiger Trauer betroffen ist, sind Menschen, die geflüchtet sind, sagt Darcy Harris. Migration und Trauer gehen Hand in Hand, lautet auch der Titel einer Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2026. Und unsichtbare Trauer kann krank machen. 2025 sind laut des UNO-Flüchtlingswerkes UNHCR mindestens 117,3 Millionen Menschen gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Jede dritte geflüchtete Person leidet laut UNHCR an Depressionen, Angststörungen oder posttraumatischer Belastungsstörung. Unsichtbare Trauer verursacht nicht automatisch Depressionen, sie kann aber eine zusätzliche Belastung sein.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Sie rennen um ihr Leben, Syrerinnen und Syrer auf den Straßen Aleppos. Wieder einmal ist die zweitgrößte Stadt des Landes Kampfgebiet. Wieder einmal sind Zehntausende Zivilisten auf der Flucht.
Das war im Januar 2026. Immer noch fliehen Menschen aus Syrien. Hassan C. al-Nun hat vor vielen Jahren so eine Situation auch schon erlebt. Er lebt mittlerweile in Berlin.
Ich bin Hassan Zeynun. Ich bin hier seit etwa 9 Jahren. Ich bin aus Syrien nach Deutschland gekommen. Ich habe in meiner Heimat Jura studiert.
Als Jurist kann Hassan Zeynun in Deutschland nicht arbeiten. Er ist in der Altstadt von Damaskus geboren und aufgewachsen. Neben dem Studium betreibt er ein Café, schreibt Gedichte und beteiligt sich an Demonstrationen gegen den Machthaber Bashar al-Assad. Auf einer dieser Demos schießt die Polizei auf ihn und seinen Freund.
Und er ist auf dem Boden. Das war eine schwere Situation. Mein Freund hat gestorben. Er heißt Anas.
Nach der Demonstration steht die Polizei plötzlich vor der Haustür bei Hassan C. al-Nuns Familie. Er taucht unter und versteckt sich. Fast 3 Jahre lang.
Das war eine schwere Zeit. In dieser Zeit, ich habe meine Mutter gesehen nur 1 oder 2 Mal.
Doch die Polizei findet Hassan C. al-Nun schließlich. Er kommt ins Gefängnis. Die Bedingungen beschreibt er als schrecklich.
Viele Freunde von mir waren im Gefängnis auch. Sie sind gestorben, leider. Hinter mir, ich habe das gesehen. Man kann das nicht vergessen.
Hassan C. al-Nuns Familie zahlt der Polizei Geld. Er kommt aus dem Gefängnis frei. Bis heute kann er sich das nicht verzeihen.
Schlechte Gewissen, Schuldgefühl. Wenn ich denke über diese Sache und über diese Situation, ich will sterben und ich hole diese Sache nicht. Okay, meine Familie haben Geld bezahlen und ich bin jetzt raus. Aber die anderen, sie haben kein Geld. Und sie sind immer noch weg oder gestorben oder verloren.
Er flüchtet über die Balkanroute nach Europa.
Was ist wichtige Sache, ich trage keine Taschen und ich trage keine Rucksack in dieser Zeit. Aber was ist schwer für mich, die Erinnerung. Das, was habe ich getragen. Erinnerung, Trauer, Schmerzen.
In Deutschland angekommen, landet Hassan Cealnun nach einigen Stationen in Berlin. In einer ganz anderen Umgebung. Zunächst kommt er sich sonderbar vor. Sein Kopf ist permanent in Syrien, bei seinen Freunden, bei den Szenen im Gefängnis. Obwohl er schnell Freunde findet, fühlt sich Hassan Cealnun einsam.
Das war der erste Silvester für mich, 2016. Die Leute waren nett und glücklich und ich denke, wie kann ich lachen? Die Leute ganz normal, sie haben keine Probleme im Leben. Ich habe gemerkt, ich bin in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, in einer anderen Welt. Und okay, ich habe Schmerzen, aber ich muss nicht die Silvester kaputt machen von den anderen, weil die Leute glücklich sind, sie wollen tanzen. Und ich rede über Gefängnis.
Forschung zu unsichtbarer Trauer betont, wenn das soziale Umfeld die unsichtbare Trauer nicht nachvollziehen kann, leiden Betroffene besonders darunter. Hassan Cealnun sucht sich einen eigenen Weg, um mit seiner Trauer umzugehen. Er schreibt Gedichte. Eines heißt Berlin, Exil und Heimat.
Berlin, Al-Manfa, Wal-Watan. أبعديني يا برلين عن رائحة الوطن المقطع كالفطيرة.
Entferne mich, Berlin, von den Gerüchen meiner Heimat, die sie wie eine Torte teilten. Entferne mich von ihrem Himmel, Sternen, Wolken, Meer, von allem, was einmal mein Leben war. Entferne mich von ihren Nachrichten, den Blättern ihrer Zeitungen, den Ungeheuern des Krieges und des Todes. Entferne mich von den Erinnerungen, an Fesseln, Peitschenhiebe, Folter, an ihre Stimmen, Dialekte und Drohungen.
Abidini an aswatihim, anfasihim, lakanatihim, abidini an sujunihim, abidini.
Hassan Cealnun gibt nicht auf. Er geht auf Lesungen, lernt Deutsch, macht eine Ausbildung. Er versucht weiter Gedichte zu schreiben. Und er genießt es, dass er nicht mehr in einer Diktatur lebt.
Weil ich war sehr hungrig nach Freiheit, wirklich. Und ich habe so viel gemacht.
Aber?
Die ganzen Jahre habe ich die Albträume. Ich sehe immer die gleiche Albtraum, aber mit verschiedenen Orten, aber in Berlin.
Unsichtbare Trauer kann sich auf viele Arten zeigen. Als Angst, Unsicherheit, Traurigkeit, aber auch als Wut und als ein Ungerechtigkeitsempfinden. Trauern heißt aber nicht nur Energie oder antriebslos zu sein, sagt Darcy Harris. Aber genau weil sich die unsichtbare Trauer auch mit Depression und Angstzuständen zeigen kann, werde häufig nicht erkannt, dass dahinter Trauer stehe, so die Psychologin. Erst mit den Jahren fühlt sich Hassan Cealnun langsam sicherer. Er arbeitet ehrenamtlich in einer psychologischen Beratungsstelle für Geflüchtete und schließt eine Ausbildung zum Verwaltungskaufmann ab. Sein nächstes Ziel ist, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Um, wie er sagt, nicht wieder in Gefahr zu sein. Was würde das für ihn bedeuten?
Was bedeutet die gefährliche Situation für mich? Wieder alle verlieren. Zum Beispiel sage mir, okay, weg nach Syrien. Ich bin in Deutschland auch ab null begonnen, obwohl ich habe in meiner Heimat alles gemacht. Und jetzt, wenn ich nach Syrien auch zurück, ich muss alles auch ab null beginnen. Und ich kann nicht mehr ertragen.
Laut Darcy Harris ist es für geflüchtete Menschen besonders schwer, mit der unsichtbaren Trauer umzugehen. Wenn jemand stirbt, ist klar, dass dann Trauer einsetzt. Menschen im Exil fragen sich ständig, kann ich zurückgehen? Sollte ich vielleicht? Ist meine Familie noch in Gefahr? Manchen drohen Abschiebungen, politische Verfolgungen und gleichzeitig Survivor's Guilt, als Scham darüber, entkommen zu sein, während anderen das nicht gelungen ist. Was betrauert man hier? Man betrauert etwas Abstraktes. Man betrauert, kein Sicherheitsgefühl zu haben, keine politische Stabilität, keine Perspektiven. Man betrauert ein sorgenfreieres Leben und eine Zukunft, die man verloren hat. Für Hassan C. al-Nun ist auch der Sturz von Diktator Bashar al-Assad kein Trost, denn der lebt in Russland weiter.
Wie kann ich glücklich sein? Assad ist weg, aber immer noch in Russland. Das hilft nicht jetzt, weil die Leute sind weg. Wir haben 1 Million Leute verloren. Und das bedeutet, jede Familie von Syrien hat jemand verloren.
Hassan C. al-Nun will in Deutschland bleiben. Nicht alles vergessen, aber weitermachen. Nicht mehr die unsichtbare Trauer und Ängste sein Leben dominieren lassen. Aus den Trümmern des Lebens hat sich Hassan C. al-Nun langsam ein neues Fundament gebaut. Langsam, schmerzhaft. Luisa Schall und Hassan C. al-Nun haben ihre eigenen Wege gefunden, mit der unsichtbaren Trauer umzugehen. Der Trauerweg dauert noch an, aber beide sehen ihn als Teil ihres Lebens.
Trauern lernen heißt Leben lernen, weil das irgendwie das Leben ist und man neu leben lernt, anders leben lernt, im Positiven wie auch in den negativen Gefühlen.
Johanna Hintermeier hat Menschen getroffen, die mit unsichtbarer Trauer durchs Leben gehen und erzählt, warum es so schwierig ist, mit unsichtbarer Trauer umzugehen. Mehr Radiowissen-Beiträge findet ihr in ARD Sounds, auch darüber, was Trauer an sich für ein Gefühl ist und warum bekannte Phasenmodelle wie das von der Psychologin Elisabeth Kübler-Ross nicht mehr zeitgemäß sind. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.